Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Wir haben Freitag, den 22. März 2024 und der Hendrik Wendler und ich sitzen hier auf dem Sofa im Rahmen der ProLeiten Sound auf dem ISDV-Stand. Herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
Hey, hallo Rüdiger, danke für die Einladung.
Klasse. Wir haben gestern oder vorgestern, die Zeit verfliegt, kurz geplaudert und du hast mir so ein bisschen gezeigt, was du machst und ich habe sofort Stopp gerufen und habe gesagt, das will ich hören, wenn die Record-Taste gedrückt ist, yeah. Weil das schaut total spannend aus. Du hast im Endeffekt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ein Festival initiiert. Yeah, yeah. Und ich gebe dir jetzt komplett freie Hand, jetzt zu erzählen, was hast du da auf die Beine gestellt, was ist dein Part dabei und dann schauen wir, wie wir weitermachen.
Also, worüber wir uns heute unterhalten haben, das war, ich habe dir Bilder gezeigt von dem Genius Loki Weimar Festival. Mhm. Und Genius Loki Weimar, das ist ein Videomapping-Festival, das wir jetzt dieses Jahr, ist 2024, wir haben das gegründet 2012.
Oh.
Das ist auch schon, also 12, 13 Jahre ist es jetzt am Laufen. Mhm. Es ist ein Videomapping-Festival. Wir waren so eine der ersten, die damit angefangen haben, mit diesem Format. Ja. Mhm. Und quasi uns dann in den öffentlichen Raum zu stellen und offene Produktionen zu machen und einzuladen eben. Mit uns wundervoll eben so die Weimarer Gebäude zu betrachten. Mhm. Das ist gefördert worden bisher, öffentlich gefördert, von der Stadt Weimar natürlich und vom Land Thüringen. Das war so vor 12 Jahren, hat das dann angefangen, auch mit dem Gedanken, interessanterweise kam es aus der Wirtschaftsförderung, ja, nicht mal eine Kulturförderung, Wirtschaftsförderung, weil man da, man hat dann so gesehen, aufgrund von so einer Studie, dass es in Thüringen eigentlich alles gibt. Also Weimar liegt in Thüringen, ne? Das ist so, wir sind so das grün-braune Herz Deutschlands. Bei uns ist 5.33 Uhr, ja, da kommen wir noch dazu. Mhm. Wir haben eigentlich alles dort. Also wie man weiß, irgendwie das Weimar, ne, da kommt irgendwie so Goethe, Schiller, Nietzsche und das Bauhaus. Ja. Wir haben eine kreative Uni dort und so. Und das ist ein fantastischer Standort mittlerweile auch. Wirklich richtig, richtig Industrie auch bekommen, so rund um Erfurt herum. Wir haben dann durch diesen Output von den Universitäten noch richtig Potenzial, kluge Menschen vor Ort, wir haben günstige Mieten, wir haben Raum zum Expandieren, wir haben alles, bloß kein Image. Ja? Mhm. Und da hat man dann gesagt, können wir nicht ein Format entwickeln, was so ein bisschen sendet, auch so von im Auftrag der Kreativwirtschaft. Mhm. Und dann haben wir uns seinerzeit darauf beworben, und zwar mit einem Videomapping-Festival, was den Titel trägt Genius Loki. Genius Loki, das ist Latein und das heißt so der Geist des Ortes. Ne?
Ah, und das fehlte mir.
Klar. Richtig, ja.
Okay.
Und das ist so, also wir konnten damals überzeugen eben mit unserem Claim, dass wir historische Orte mit modernen Medien bespielen. Mhm. Ja? Also sprich, wir gehen dann dahin, wo Geschichte passiert ist. Ja? Mhm. Sei es das Goethe-Haus, sei es das Schiller-Haus, sei es das Deutsche Nationaltheater, sei es das Gauforum dort, sei es das Bauhausmuseum, sei es... Also wir haben schon viele, viele Orte dort bespielt. Wir machen jedes Jahr dazu einen Wettbewerb. Mhm. Der Wettbewerb, der ist dann weltweit, bewerben sich dann Künstlerteams, dann so irgendwie 80 bis 100 Einreichungen haben wir jedes Jahr. Und es ist wirklich richtig respektabel, weil, wow, also die Wettbewerbsbearbeitungszeit ist, sag ich mal, so 6 bis 8 Wochen. Mhm. Die Teams reichen dann 30-sekündigen Film ein. Mhm. Und daraus wählen wir das dann in so einer Jury aus und dann die schönsten 3 Arbeiten werden dann produziert und dann im Sommer, dann Spätsommer, werden die dann auf eine Fassade projiziert.
Gebt ihr dafür ein Format vor? Ist das schon angepasst auf das, was ihr vor Ort macht? Oder sind das so Best-ofs, so Reels, die ihr kriegt?
Ja, das wird jedes Jahr, und das ist ja auch eine der Dinge, so, wo wir auch herausragen. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Lichtfestivals und wir sind sehr speziell, herragen da auch heraus und sind auch wirklich viel gelobt und tragen da auch ständig vor auf so Symposien. Also jetzt direkt im Anschluss an diese Woche wird in Lille, ist so die jährliche Videomapping-Konferenz. Okay. Ja, die IB-SIG, ja, ja, unterschätzt das nicht. Das ist mittlerweile so richtig große Formate geworden.
Absolut,
ja.
Absolut.
Und dort, da sind wir auch regelmäßig und tragen vor, was unser künstlerisches und Konzept, auch so unsere Herangehensweise von der Art Direction ist. Mhm. Ja. Also weil wir suchen uns jedes Jahr ein Jahresthema heraus. Mhm. Und dann zu diesem Jahresthema suchen wir dann so drei Gebäude heraus, die und weil man dafür exemplarisch stehen, dann werden diese Gebäude fotografiert, da geht ein professioneller Fotograf lang, dann suchen wir uns Pläne heraus, dann werden diese Pläne, es wird dann digitalisiert, wir stellen dann so ein Modell zur Verfügung und das kann man sich dann so direkt in so einem Cinema 3D oder so 3D-Studio-Format herunterladen und dort sofort mit seiner Animation beginnen.
Ach, super.
Und das ist natürlich für die Künstler, die daran arbeiten, so erstmal eine enorme Hilfestellung und dazu sind die natürlich thematisch dann auch so immer recht tiefgreifend. Also ich nehme mal so ein paar, wir hatten ja schon viele Themen. Eins zum Beispiel, irgendwie, das war letztes Jahr, wir sind überrannt worden von Einreichungen. Mhm. Wir haben das neue Bauhausmuseum genommen und dazu haben wir dann the Bauhaus Goes AI. Ja? Aha. Ja, und da waren Arbeiten dabei, wirklich, das war, also eine Siegerarbeit war toll, das war irgendwie so ein Rumäne, Valicinisau, irgendwie, der hat ChatGPT, hat er gesagt, ChatGPT, schreib mir ein Gedicht über das Bauhaus, ja, und ChatGPT, schreib mir ein Gedicht über das Bauhaus, und dann hat er dann dieses Gedicht genommen, das Gedicht hat er dann so einzeln eingegeben in so eine Text-to-Image-Engine, ja, dann gab er dazu Bilder, die hat er dann animieren lassen von anderen Tool, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, so alles. Und dann hat er noch von einer KI-Stimme, hat er dann noch das Gedicht sprechen lassen, und das war seine Produktion, und die war wirklich beeindruckend, also eine von vielen. Das war zum Beispiel ein Jahr, wo wir das so thematisch letztes Jahr hatten. Und dann ein Jahr war dann zum Beispiel auch, das war 2015. Mhm. 2015, das war so, da hat das dann schon wirklich böse angefangen zu kriseln in der Ukraine. Mhm. Und da haben wir nochmal so, das war zum Beispiel das wilde 20. Jahrhundert, ja, haben wir da als Thema genommen. Und da hatten wir dann, also als Dreiklang hatten wir dann das gigantische Gauforum in Weimar. Das ist das einzige Gauforum, was jemals angebaut wurde, so in den 40er Jahren, nicht fertig gebaut. Das stand dann so für diese 40er Jahre direkt daneben.
Nicht fertig gebaut.
Ja, interessanterweise haben das dann die Sowjets fertig gebaut. Ja. Ne? Mhm. Direkt daneben ist dann so ein innerstädtisches DDR-Hochhaus hingebaut worden als Studentenwohnheim. Mhm. Da hat sozusagen der trotzige Realsozialismus hat gesagt, wenn wir schon nicht größer bauen, können wir wenigstens höher bauen. Ja, ja. Ja. Das war das zweite Gebäude. Da sind wir auch alleinstehend, dass wir mal auf dem Plattenbau ein Videomapping gemacht haben. Ne, muss man auch sagen. Und das dritte Haus in der Reihe, das war dann so die Gerberstraße, das ist ein besetztes Haus, ne, aus den 90er Jahren. Ja. Mhm. Und da hatten wir dann so, also wenn man dann alleine so sieht, weißt du gehst ja die Stadt lang, siehst du drei so Projektionen, einmal diese martialische 400 Meter Projektion auf so einem ehemaligen Gauforum, also mit dieser 40er Jahre Nazi brutalen Architektur, dann direkt daneben, dann eben auf so einem Plattenbau, ja, und dann gehst du dann rüber und dann stehen dann so die Punker, gucken aus dem Haus raus, ein Videomapping drauf, also das ist echt wirklich, also wunderschön, ne? Da zeigt sich die Stadt auch immer wieder in völlig neuen Gesichtern. Es war auch so, alleine diese Gerberstraße, die war schon das war so ein Erlebnis, ne? Also wie wir dann jetzt so diesen Hausbesetzern dann erklärt haben, dass wir jetzt da das Sparkassenlogo drauf zeigen müssen, so. Und dann haben sie gesagt, okay. Ist für sie aber okay, weil dann das Gerberstraßenlogo, das war dann auch auf diesem ehemaligen Gauforum, da drin ist jetzt ein Einkaufszentrum und so, und dann fanden sie den auch gut, das ist wieder ein Ausgleich, ja.
Das heißt, du bist seit 12 Jahren auch, hast du das Festival ursprünglich initiiert? Das habe ich jetzt gerade irgendwie verpasst.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ach. Also ich habe tatsächlich, wir haben es wirklich mit initiiert. Also das ist so, was man auch noch dazu wissen muss. Also ich habe schon davor, habe ich ja mit meiner Stage Designer Videomapping Software ganz viel in diesem Videoprojektionsbereich gemacht. Mhm. Ich war dann, das war wirklich witzig eigentlich, wie das so die Runde machte, so weil also einer meiner ersten Anwender von dieser Software war die Video Mapping Crew Company Urban Screen. Die sind auch weltweit bekannt für ihre Produktion. Die haben so schon mal die Sydney Opera drauf gespielt. Also wirklich, kennst du die Architektur?
Ja,
also, ja, also völlig ikonisch. Und die haben dann da so flatternde Segel drauf projiziert. Das war toll. Ne? Das ging wirklich so einmal um die Welt. Und das waren so die ersten Anwender. Und dann haben wir mit denen noch so die Kunsthalle Hamburg, so ein echt schönes Projekt, also so, 555 Kubik, weil die ist so kubisch aufgebaut von diesem Oswald Ungers, der Architekt, der das damals gebaut hat. Und die haben dann diese Kuben dann so virtuell rein und raus geschoben. Also du siehst nur so eine virtuelle, kannst du dir vorstellen so? Oder wie man so einen Schatten dann so sieht, der sich dann durch das Versenken der einzelnen Kuben entwickelt und dann darauf dann so eine Animation. Und das wiederum, das hat dann eben so ein Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums in der Schweiz gesehen bei einem Vortrag zur Kreativwirtschaft. Und die sagten dann in ihrem Vortrag, ah ja übrigens, und ausgespielt wird das jetzt mit einer Software aus Weimar. Und er so staunen. So. Und dann war da so eine E-Mail da und dann hat sich dann eins aus dem anderen ergeben. Und dann haben wir dann 2012 haben wir dann so eine Art Verein gegründet und dann haben wir dieses Budget organisiert und ab da ging das dann los mit diesem Festival. Und seitdem ist das eben so Jahr für Jahr, zieht das weitere Kreise. Ist mittlerweile auch wirklich sehr, sehr beliebt worden, auch überregional bekannt.
Da würde ich aber erstmal gerne auch nochmal auf deine Plattform eingehen, also auf deine Software.
Ja.
Wenn das damals schon so weit war, dass da wirklich international damit gearbeitet wurde, das wirst du ja auch weiterentwickelt haben, oder?
Ja, ganz genau, genau. Also die, das war damals so, das waren so die ersten prototypischen Entwicklungen dazu. Was wir vor allem damals eben gemacht haben auch, das war... wir haben diese Medienserver gebaut, die eine ganze Reihe, eine Handvoll von Videoprojektoren auf einmal bespielen können. Das war zumindest da irgendwie, also 2006, 2007 war das noch richtig so eine technische Leistung. Mit denen ging das dann weiter, so bis in 2012 haben wir dann eben so diese Videomappings gemacht und dann ab da sind wir mit diesem Produkt eben sehr, sehr verbreitet, ganz viel auf Theaterbühnen, ja. Weil die auch so, die haben so ein ähnliches Anwendungsprofil, also du brauchst viele Projektoren, du hast irgendwie immer so komplexe Zusammenhänge, also du kannst dich nicht überall hinstellen, ja, und du musst spontan einspielen können und da haben wir uns dann eben auch so sehr gut dann zuarbeiten können und Produkte dafür entwickeln können, ja. Genau.
Da freue ich mich später natürlich auf die entsprechenden Links von dir, dass ich die mit in die Shownotes nehmen kann, damit auch unsere ZuhörerInnen die Möglichkeit haben, sich zu orientieren, was sind deine Produkte, was sind deine Projekte, dass man da irgendwie reinkommt.
Ja.
Du bist ja jetzt hier mit dem Thomas zusammen am Stand. Wie ist eure Kombination?
Also Thomas war begeisterter Besucher von unserem Festival und der Kontakt kam eigentlich daher zustande, dass wir werden regelmäßig gesponsert von so Firmen wie AED, Logando und die wiederum, die haben da so Key Customer Events daraus gemacht, uns auf unserem Festival besucht und wir haben dann so Tradition geworden, dann samstags immer mit denen einen geführten Rundgang zu machen auf unser Festival. Die freuen sich dann natürlich irre immer über die Arbeiten, dass ihre Technologie auch mal kreativ angewendet, also wird nicht immer kreativ angewendet, aber so, also quasi draußen frei für alle so und also. Und war immer sehr, sehr schöne Events gewesen. Davor nochmal gut essen und danach nochmal noch schöner trinken. Und dann da habe ich den Thomas kennengelernt und der hat sich dann immer mehr in dieses Produkt davon, so Videoserver dann reingearbeitet und er ist so überall auf dem ganzen Bereich eben auch beschäftigt und arbeitet sehr, sehr intensiv dann damit. Und wir sind jetzt konkret zusammengekommen über eine Barcode Event Master, diese Image Processing Familie. Und da haben wir dann spezielle Funktionen implementiert, um das noch besser anzubinden, dieses System. Sehr anwenderfreundlich. Und aus dem heraus ist dann jetzt nochmal ein ganz neuer Technologiezweig entstanden, und zwar, dass wir das Ganze in Richtung Video über IP schicken. Ne? Weil wenn man mal so lange damit gearbeitet ist, man weiß, die Signalübertragung ist schon immer ein richtiges Thema. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben schon vor 10, 12 Jahren und länger haben wir schon Systeme gebaut, die 4, 5, 6, 7, 8 und noch mehr Ausgaben aus einem System bekommen. Da kann man sich jetzt natürlich so ein arm dickes Bündel an Kabel vorstellen, was da dann rauskommt. Allerdings natürlich dann auch so die Signalwege und dann auch so jeder einzelne Konverter, welches Problemchen der da mit sich bringt und so. Und wenn man da jetzt sieht, dass so etwas über eine einfache Netzwerkstrecke übertragen werden kann, ist natürlich extrem attraktiv. Und dann gerade so also das Kundenspektrum, was ich habe, dann auch sind so Festinstallationen, ne? Also in Theatern und Opern, so für die ist natürlich, also die Vorstellung, dass sie jetzt nicht für jeden Beamer da einmal so ein Kabel quer durchs Haus ziehen, klasse, und ein Loch bohren müssen und das einfach mal so mit einem intelligenten Switch oder so verteilen können, ist, ja, das ist quasi eigentlich unumgänglich. Also es wird passieren. Ne? Mhm. Es ist nur eine Frage, wann und irgendwie, wie das dann budgetiert wird.
Ja. Die breiteste Aufprojektion, die ich jemals bespielt habe mit einem Projekt, waren 125 Meter für 125 Jahre Bosch. Und da habe ich eine gute Vorstellung davon, was da dann auch in der Signalverkabelung irgendwo an die einzelnen Projektoren hin muss. Und du hast jetzt gerade die 400 Meter erwähnt,
ja,
von dem Gaugebäude in Weimar,
ehemaliges Gauforum.
Und ich meine, klar, das sind ja auch alles einfach auch Strecken, wo ja bisher dann vor allem auch die Videoverkabelung schnell auch anfällig wurde. Also
richtig,
wo ja auch immer klar war, ey, du musst dich ja auch drum kümmern, was ist mit Delays, was ist überhaupt mit Signalqualität dann irgendwie.
Richtig, ja. Ja, also bei dem konkreten Projekt, da hatten wir dann, ich glaube, 16 WOXGA-Ausgänge an einem Computer. Mhm. Ja. Was auch interessant war dabei, also zum Beispiel jetzt mit der Bespielung, das war eigentlich gar nicht so, also dass wir jetzt tatsächlich dann jetzt da 16 Mal die Pixel bespielt haben, weil das konnte man eigentlich auch geringer aufgelöst machen, weil, naja, die Leute stehen ja sowieso weiter weg, ne? Also das, der Gesamteindruck, der hat sich da anders ergeben. Trotzdem musst du 16 Mal WOXGA, also ein System dranbringen, und da stößt du ja auch ganz praktische Probleme, also Du wirst dann merken, dass du zum Beispiel in Windows gar nicht 17, also 16 plus einmal User Interface Screens aneinander machen kannst. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht, weil Windows dir dann irgendwie sagt, so, wie war das nochmal?
So breit ist kein Schreibtisch.
So breit ist kein Schreibtisch, richtig. Und du kannst auch, warte mal, du bist bei 16 mal, du warst mit 16 mal 1920 Breite, warst du irgendwie über 30.000 Pixel und du warst über 16.000 Pixel und dann, wenn du da recherchierst, dann lernst du dann irgendwie, dass dann so der ganze Windows-Desktop, der funktioniert mit DirectX, also dieser Spieleplattform, wusste ich auch noch nicht, und die maximale Texturgröße ist 16 mal 16.000 Pixel. Das heißt also, du darfst jetzt die nicht nebeneinander machen, dann musst du die dann untereinander machen oder irgendwie auf diese 16.000 mal 16.000 Pixel verteilen. Das ist eben so das Maximum, was Windows da so verwalten kann. Erste Hürde, zweite Hürde ist natürlich alles anstecken, dritte Hürde ist dann alles am Leben halten, ja, so, weil du dann rechnest du alleine am Rechner selbst, irgendwie, da hast du dann so 16 HDMI-Stecker, ne, und dann nochmal so 16 Extender mit 16 Netzteilen und so, ja, also da ist jetzt bloß nicht husten, ja. Und dann ist dann natürlich dann noch so, dass, das ist natürlich auch nochmal so das Edit-Management, ja. Also, ihr kennt es ja vielleicht, wenn man jetzt so Windows dann so einen Rechner einsteckt, oder bei jedem System, dann konfiguriert sich das ja und positioniert. Ja, dann machst du einen zweiten, dann positioniert das auch nochmal. Dann machst du einen dritten, dann positioniert sich das auch nochmal. Und das machst du jetzt 16 Mal und dann fällt der fünfte mal kurzzeitig wieder aus, ja. Also da muss man schon jemanden mit starken Nerven haben, den man dann da hinsetzt und das alles zusammenbaut. Für die Prototypen haben wir es dann später extrem gut in Griff bekommen. Wir arbeiten da jetzt viel mit Video-Wall-Controllern dazwischen und zu einem sogenannten Edit-Management, ja. Also das heißt, wir schließen das, also es gibt dann keine Kommunikation mehr mit dem An- und Abstecken. Das ist jetzt irgendwie abgefangen und dadurch viel betriebssicherer. Das sind eben viele Sachen, die dann auch so aus diesen, also was macht man für ein Festival, da ist man dann total aufgeregt, nimmt sich einen Tag mehr Zeit und nimmt ein Kilo ab dabei oder so, kann schon mal passieren. Aber dann daraus entstehen dann die Produkte, wo du dann eben auch in so ein Vorstellungsbetrieb oder so ein Theater gehen kannst und denen dann sagen kannst, nimmst du hier 8 Projektoren, steckst du an irgendwie. Ich weiß, wie es geht und irgendwie das funktioniert auch jeden Tag und es funktioniert auch jeden Tag. Ne?
Bei 400 Meter Breite, ich muss einmal noch drauf zukommen, was für eine Höhe hattet ihr da?
Du musst dir so vorstellen, das ist wie so ein großer Platz. Das war damals ein Aufmarschplatz gewesen. Und waren so zwei Gebäudeflanken links und rechts und so. Und die sind dann jeweils, die waren dann ungefähr 180 Meter und dann dazwischen ist dann so eine große Aufmarschhalle nochmal gewesen, nochmal mit 90 Meter Breite. Und dann dieses U, das man dazu bildet, das hat dann so eine Gesamtlänge von knapp so um die 400 Meter ein bisschen drüber gehabt. Und dann hast du dann so rechts und links, ich schätze mal, waren dann so 25 Meter und die Halle selbst an die 40 Meter hoch. Ne?
Ah, okay. So ein Zehntel von der Gesamtbreite. Weil ich denke gerade
an. Und dann gab es um einmal so einen Turm, der guckte da noch irgendwo raus. Mhm. Oder so, ja.
Den ihr aber auch mitbespielt habt.
Ja, natürlich, weil da der Führer seinerzeit dann gesagt, da soll jetzt ein Turm hin, ja.
Da kommen wir gleich noch drauf. Oh Gott. Aber ich denke gerade an Previews.
Yeah.
Weil ich habe die Erfahrung gemacht damals mit dieser 125 Jahre Bosch-Geschichte. Wir hatten, bis wir das allererste Mal vor Ort beim Kunden waren, immer das Drama, dass wir Videos geschickt haben als Previews. Und dann hieß es immer, ja, wir verstehen das nicht und was machten ihr da? Irgendwie so. Und dann gab es den ersten Vor-Ort-Termin und dann haben wir echt tatsächlich festgestellt, das ist jetzt ein paar Jahre schon her, dieses Projekt, aber die hatten halt damals noch so 13 Zoll, 14 Zoll Schreibtischmonitore.
Oh ja, ja, ja.
Und da, das ist ein Klassiker, haben, die dann, ja, ja. Da haben die dann dieses Preview irgendwo in ihrem Media Player angeschaut, ja, was natürlich wie ein paar Briefmarken nebeneinander war. Und da wurde uns erstmal klar, ja scheiße, für diese Termine spätestens müssen wir schon mal mehrere Screens mitnehmen, damit wir denen mal ein bisschen Größe dahin kriegen. Beziehungsweise wir haben dann denen damals auch ein bleibendes Setup im Endeffekt in einem Raum eingerichtet, wo sie dann regelmäßig einfach neue Sachen sich anschauen konnten. Ja. Aber da muss man ja auch dran denken, absolut, wie wird das davor überhaupt konsumiert? Das
ist auch ein absoluter Klassiker bei dieser Produktion. Das, also wir sind doch da in der Bauhaus und hier gibt es ja auch die Medienarchitektur und dann machen wir mit denen noch schöne Projekte. Mhm. Die Studierenden machen so ihr erstes Mapping. Und das, was du sagst, das ist immer so, das ist immer so, die erste Stolperfalle macht jeder. Also du sitzt vor dem Rechner und du schaust dir das an in deinem Preview, das Ding ist wie ein Bierdeckel oder so. Ja, und dann, wenn das da richtig gut aussieht, dann funktioniert das nicht.
Ja.
Ganz einfach, naja, klar. Ja. Weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt da so eine Bewegung hast auf deinem Bierdeckel, die sieht normal aus, ja, dann hast du das auf einer 60 Meter Strecke, ist das viel zu schnell. Also du musst es ja tatsächlich so anschauen, dass du dann buchstäblich mit der Nasenspitze vor deinem Monitor sitzt. Ja. Das macht ja auch irgendwie so nachher später den Eindruck, weil du ja so ein viel größeres Gesichtsfeld hast. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, die Leute schauen dann so eben total verliebt auf ihre, ich sag mal so Farbspektren. Mhm. Ja, und die wirst du nachher am Gebäude nicht sehen.
Mhm, genau.
Weil du natürlich einen ganz anderen Kontrastumfang hast. Mhm. Ja, irgendwie, das ist so einfach, du hast dieses Ultra-Black nicht. Mhm. Da sitzen dann Leute, ist eine Veranstaltung, wird beleuchtet, du hast eine Resthelligkeit. Also eigentlich alles so unter 30%, ne? Mhm. Also von der Helligkeit irgendwie verschwindet. Ne? Mhm. Dann, natürlich auch Dinge so, also dieser Kontrast zwischen hell und dunkel und so, das Ganze, das merkst du dann mit der Zeit, das lebt eben immer sehr stark so vom Sprung des Motivs, ja, also dass du dann von hell auf dunkel gehst oder so von schnell auf langsam und so, und ein typischer Anfängerfehler ist auch einfach viel zu lang, viel zu hell. Da hast du vielleicht 3 oder 4 Sekunden, hast du dann Zeit für so ein Mapping, das ins Helle zu gehen. Danach ist dann dein Auge adaptiert und sieht dann das Gebäude wieder, weißt du? Dann verschwindet dann sozusagen die Animation. Und so ein erfahrener Videomapper, so, der weiß das dann. Der geht dann da so ins Hell irgendwie, dann kannst du so einmal so diesen Eindruck dann haben und danach verschwindet das gleich wieder durch ein dunkles Motiv. Und du musst natürlich auch immer da, wo du willst, musst du eben sehr stark auch in Bewegung bleiben, weil solange Dinge in Bewegung sind, siehst du den Film, sobald sie stehen, siehst du das Gebäude. Muss man wissen. Ja? Also das sind so auch ein bisschen wahrnehmungsphysiologische Effekte, so, die dahinter stecken.
Welche Position, Hendrik, hast du jetzt im Festival?
Na, ich mache dort die Art Direction. Also ich mache dort jedes Jahr, ich überlege mir dann eben, welche Jahresthemen wir dann haben und dann überlegen wir uns dazu dann die Gebäude, dann werden dann da, wird das dann aufbereitet und dann überlegen, wie wir das erklären können. Mhm. Ja? Also weil du musst, ja, nicht, das steht ja nicht nur für sich selbst, ne? So ein Gebäude. Also wenn wir jetzt so einen Dreiklang entwickeln, wie zum Beispiel der vorher, der da beschrieben ist, ja, das macht natürlich dann auch so Spaß, das dann so zu beschreiben, dass wirklich jemand in Pakistan oder Indonesien versteht, wo dann der Witz ist. Ne? Mhm. Und dann haben dann irgendwelche tatsächlich so brasilianische Punks haben dann so eine Videoanimationen gemacht und die dann vorbeigebracht. Ne? Und so, aber die haben das gelesen, die haben das dann eben so gesehen, so wie das so zusammenspielt, klar. Und dass sie dann so das Ende sind so von diesem Festivalrundgang. Und auch andere, zum Beispiel Bauhaus Goes AI, was bedeutet das eigentlich so für uns als Kreativschaffende, ja, diese generativen Tools. Und dann andere Jahre irgendwie, da sind einmal waren wir zum Beispiel im Ilmpark und haben dort eine Wasserwand gemacht. Ja, also so ein sehr, sehr interessantes Projekt. Da muss man natürlich dann auch, du musst dann so ein bisschen das inhaltlich natürlich begleiten, damit dann auch starke Arbeiten entstehen. Mhm. Weil wenn du nur sagst, wir stellen jetzt in den Innenpark eine Wasserwand, machen wir dir mal eine Idee, ja, das wird irgendwie, das ist so, dem fehlt das so ein bisschen so an Tiefe und Resonanz, dass man so richtig gute Ideen entwickeln kann. Es ist so, ja, es ist so mit der Zeit entwickelt man dann so, man bekommt dann so ein bisschen so eine Ahnung für ein, welche Tonlage man anschlagen muss, damit so ein Vibe oder irgendwie so ein Verve oder irgendwie irgendwas kommuniziert wird, wo die Leute angreifen können, aber gleichzeitig man eben jetzt nicht zu bestimmend wird, also noch viel Raum übrig lässt. Das wird jetzt also, kommt vorbei jetzt in Lille, ja, da wird jetzt so wir werden exakt darüber jetzt einen Vortrag und einen Workshop machen über so Emerging Artists. Mhm. Also wie man so Künstler dazu führt, dass man eben für sowas regelmäßig hochqualitative Arbeiten produziert. Ne? Und Weimar ist dann auch so in dieser Szene so sehr, sehr bekannt und auch wirklich so, also auch beliebt dafür, dass wir da so ein starkes künstlerisches und Konzept immer jedes Jahr unterlegen. Weil es gibt eine Menge Videomapping-Wettbewerbe, die, sagen wir mal, das Festival of Lights in Berlin, die machen eben immer so die gleichen Gebäude, die gleichen Orte, dann auch so Themen, die sind jetzt nicht verkehrt, aber die sagen, weißt du, da steht dann Unity, Punkt, ja. Mhm. Und so, und dann, was, ja, okay, irgendwie was machst du jetzt damit? Nicht alles und nichts. Ne? Mhm. Und wir versuchen da schon noch ein bisschen mehr rauszuholen.
Ja. Ich denke die ganze Zeit an einen Post, den ich kürzlich gesehen habe von einer kleineren Agentur, die dann sich damit gebrüstet hat, wow, mit wenig Aufwand haben wir da einen ganz tollen Impact geschaffen, und dann ist da so ein verwackeltes Handyvideo dabei gewesen von einer Fassadenprojektion, die total random war. Also wirklich so dieses, es gibt ja inzwischen da auch so Versatzstücke, du hast dann so ein bisschen dramatische Musik, du hast dann so ein bisschen Ambient Light, du hast dann so dein Klassik-Ding, das ist sehr, sehr schade. Yeah. Und deswegen finde ich das fantastisch, wie du das beschreibst, was für eine immer wiederkehrende Herausforderung das ist, das Ganze dann wirklich mit der entsprechenden Tiefe auch rauszugeben und aufrechtzuerhalten.
Ja. Ja, natürlich. Also ich meine, man muss ja auch sagen, also dieses Format an sich, das ist ja, man hat dann auch eine Zeit lang gedacht, gut, das ist jetzt wieder so eine Mode, die kommt und geht, aber das Video-Mapping an sich, also ich merke, das geht eigentlich jetzt das 10., 15. Jahr immer mehr in die Breite, es wird immer häufiger angewendet. Es entstehen auch so verschiedene Schulen. Man muss nochmal an der Stelle vielleicht auch sagen, irgendwie, was ist denn eigentlich so die Magie dabei? Warum funktioniert das denn so gut? Ja? Wie so ein Lagerfeuer und Feuerwerk. Weißt du? Du versammelst eben Menschen dann vor so einem Ort und dann bringst du Licht und Ton, Stimmung und vor allem Menschen gemeinsam. Du erlebst gemeinsam so einen wirklich buchstäblichen Augmented Reality. Ja? Und du kannst Orte verzaubern.
Stimmt, das macht man nicht remote. Also das ist,
Nein, natürlich nicht. Irgendwie, also das ist so, wer guckt sich sowas auch auf dem Handyvideo an? Ne? Ich verstehe es immer noch nicht. Es werden immer gefilmt und so. Ne? Ja gut, okay, ich mache auch immer Doku-Filme darüber und die sind gut, gefallen mir. Aber trotzdem so. Also vor Ort ist es einfach wirklich ein richtiges, schönes Erleben und so. Und deswegen findet das, wer das mal besucht hat, der findet das toll und das verbindet immer mehr. Also es verbreitet sich auch immer mehr und immer mehr Städte möchten das eben auch so. Weil ich habe auch so das Gefühl, irgendwie wir sind so, ja, moderne Medien und irgendwie es bekommt auf einmal wieder so der öffentliche Raum ganz neue Qualitäten. Ja? Und da werden neue Formate gesucht, eben sowas dann zu bespielen und das Ganze aber auch irgendwie so einigermaßen kultiviert und ballastfrei. Also so, dass da gibt es natürlich auch so dieses allgemein dieses Volksfest und so, aber die arten dann natürlich auch immer aus in so einen katastrophalen Alkoholkonsum, so, ja. Die werden auch nie verschwinden, ganz sicher nicht, ja. Aber da ist dann so, das war meistens so dieses Lichtfestival, so für so Regionen und Oberzentren. Das wird immer mehr so zum zentralen Punkt, was sie regelmäßig machen, um die Bürger einfach gemeinsam auf die Straße zu bekommen. Und das ist stark, das ist wirklich richtig stark. Dann sehe ich dann immer mehr so in diesen Produktionen selber, es gibt da wirklich mittlerweile bilden sich verschiedene Schulen heraus, ja. Es gibt dann so Leute, die interpretieren das mehr so als so, ich sag mal so Augmented Light, also richtig hervorragendes Licht. Es gibt Leute, die kombinieren zum Beispiel Videomapping mit Moving Heads, ja, auf das gleiche Gebäude, gibt es auch ganz fantastische Effekte. Mhm. Es gibt andere, die arbeiten dann filmisch, dokumentarisch, ja, so richtig narrativ so. Und es gibt dann irgendwie so Dritte, die bringen dann so ganz eigene Stile, also so Zeichnungen. Und es gibt dann wirklich so richtig Kunstproduktionen, ja, wo dann wird das Gebäude in Ton nochmal nachmodelliert, ja. Mhm. Und dann, das wird dann einfach animiert, ja, in so einer Knetanimation. Wenn man das mal sieht, das sieht wirklich, das kann großartig aussehen, ne?
Ich finde ja auch so subtilen Einsatz total cool, wenn also jetzt nicht so dieses klassische Sachen rein, raus und zusammenfallen lassen, was auch immer. Das sind immer diese Wow-Momente.
Ja.
Aber wenn dann im Endeffekt man so das Gefühl hat, hups, was tut sich denn da jetzt? Also da ist doch jetzt gerade so eine leichte Bewegung drin, irgendwie sowas. Auch das, finde ich, sind ganz packende Momente, wenn sie richtig eingesetzt sind.
Richtig, genau. Also das ist ja auch so, dass die Technologie wird natürlich auch viel zugänglicher. Mhm. Ja? Also wenn ich mir überlege, was wir da so für unsere Ersten, da hatten wir dann, ich glaube, 60.000 Lumen haben wir dann angetragen und das Festivalbudget war da eigentlich auch schon durch.
Ey, ne? Wie du vorhin gesagt hast, 2006 und Mediaserver bauen, irgendwie sowas. Also ich habe da eine gute Vorstellung davon, was das bedeutet hat. Und das war ja auch alles nur Trial and Error. Also irgendwie so.
Ja, man hatte auch VGA-Stecker noch in der Hand.
Wie weit kommt man? Also komm, richtig, lass uns schauen, wie weit es geht.
Genau. Ja, und jetzt natürlich heutzutage, also wenn du da teilweise arbeitest, da gibt es von Epson jetzt mittlerweile Projektoren, das sind so 20.000er, die sind irgendwie so groß wie ein Ikea-Hocker und wiegen 30 Kilo, ja, also das ist so, da hat man schon wieder eher so das Problem, dass sie jemand wegträgt aus Versehen oder so. Also das ist erstmal, die Technologie wird natürlich viel besser, viel zugänglicher. Und auch was Sound angeht, ne, irgendwie kannst du auch viel besser bespielen. Also das heißt, da kann man deutlich variabler heutzutage arbeiten. Und deswegen zum Beispiel muss man auch so gar nicht so sehr in diese Effektklaviatur reingreifen. Mhm. Ne? Also du kannst irgendwie die Sachen wirklich viel schöner bespielen, auch so mit so subtilen Momenten. Es gibt auch zum Beispiel mittlerweile deutlich so Installationen, die permanent sind. Ne? Mhm. Also du hast dann so ein Gebäude, was dann so ein Teil von der Illumination, ja, da wird dann so einfach so still drauf bespielt, ja, und du erzählst da was drauf oder machst dann irgendwie so Hinweise, machst ein Schatten- und Lichtspiel und so, und ist ja auch kein Thema mehr, also weil zum Beispiel durch diese Lasertechnologie, die Beamer laufen ewig, also früher hat man noch jede Stunde gezählt und wenn da mal der Strom ausgefallen ist, irgendwie, da hatte man fast schon irgendwie so einen Anwalt da so am Wickel irgendwie, weil das irgendwie alles so viel gekostet hat, ja, und jetzt, naja, das geht eben so 20.000 Stunden, so ein Beamer, weiß man gar nicht, wie lange man da stehen sollte. Mhm. Ne?
Das ist total abgefahren. Mir fällt wieder mal auf, dass ich schon relativ viel gemacht habe und total viel hinten übergefallen ist. Mhm. Gerade fällt mir nämlich ein, dass wir mal versucht haben, eine Genehmigung zu kriegen für einen Probeaufbau an einem großen Hochhaus hier in NRW. Ich halte das bewusst ganz diffus und wir haben nie diese Genehmigung gekriegt. Aber der Kopf von der ganzen Geschichte war sehr durchsetzungsstark. Und dann haben wir tatsächlich von einem Stadtpark aus mit Dieselaggregat und allem außen 7,5 raus nachts einfach so eine Guerilla-Geschichte gemacht.
Yes.
Also im Sinne von Klappe runter, irgendwie Aggregat an, draufgeworfen, geguckt, irgendwie funktioniert's nicht, irgendwie. Und dann echt quietschenden Reifen wieder aus diesem Park raus.
Ja.
Das war sehr, sehr geil. Es hat übrigens gezeigt, es funktioniert nicht. Also es war für den, der das umgesetzt haben wollte, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um einfach zu sagen, okay, ich bin da auf dem falschen Weg, das gibt da jetzt nichts irgendwie. Ja. Aber es war eine geile Aktion.
Ja, aber du ganz konkret, also ich kenne da irgendwie so einen, mindestens in Berlin, da gibt es ja so eine Beamer-Firma, irgendwie Rebeam heißen die, und die machen so Refurbished. Und die haben sich so einen Beamer-Tuk-Tuk für solche...
Ach Gott, wie geil.
Ja, sie sind so einen Tuk-Tuk gebaut und dieses Tuk-Tuk, das kannst du auch bei denen mal ausleihen.
Ja.
Und das ist so, da ist hinten noch so eine kleine Hubbühne, ist da so ein Beamer drauf und drunter haben die so ein Batteriepack. Ne? Und dieses Batteriepack, also ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt, aber das sind so Schweden und die machen so ein refurbished System und du kannst da die, die sind aus alten Autobatterien, machen die dann quasi dir so einen Batteriepacks, die du stapeln kannst, wie so Lego. Und du kannst im laufenden Betrieb kannst du immer so eine neue Batterie dann dazustellen. Und die kriegen dann mit ihrem Beamer Tuk-Tuk, die fahren durch die Stadt und die haben dann so, ich glaube, so ein 15.000er, mit dem können sie eine Stunde lang leuchten. Ja, also das ist so Guerilla-Mapping, ne? Fährst irgendwo ran und leuchtest da eine Stunde und bist dann auch weg. Ich weiß nicht, wie schnell man mit einem Tuk-Tuk jetzt flüchten kann. So.
Das ist auch recht laut. Aber, ja. Hast du kürzlich in der ARD-Mediathek diese Dokumentation gesehen über Weimar, über Bauhaus? Ich glaube, das ist so 90 Minuten. Ich glaube, eine Serie war es nicht. Sehr, sehr, sehr cool eigentlich die Geschichte einer jungen Frau, die aus einer Schreinerfamilie kam und halt am Bauhaus studieren wollte.
Ja.
Und das hat dann ihr Vater ihr verboten und alle diese Widrigkeiten, da praktisch dann wirklich reinzukommen. Sie durfte dann auch studieren, musste dafür aber mit ihrer Familie brechen. Und zu der Zeit war natürlich dann auch schon der aufkeimende Nationalsozialismus ein Riesenthema. Und da sind auch ganz furchtbare Szenen in dieser Dokumentation, weil natürlich auch gerade das Bauhaus ja massiv attackiert wurde.
Ja,
und jetzt gebe ich dir einfach die Möglichkeit, wir sind jetzt an so einem, wir können uns jetzt entscheiden, wie viel Platz geben wir der Tagespolitik, wie viel Platz geben wir ihr nicht. Ich biete dir das an. Du hast ja vorhin schon angefangen gesagt, es ist 5 vor 33.
Ja, also sehr schön, wie du das eingeleitet hast über Kunst und Kultur und wie die dann eben so irgendwie so vor der nackten Realität buchstäblich irgendwann flüchten muss. Es ist kein tagespolitisches Problem, ne, was man da hat. Und also Thüringen ist schon, muss man ganz klar sagen, ist eine blaue Zone mittlerweile geworden. Wir in Weimar, wir sind ja so das Kreuzberg Thüringens, ja. Also das ist so in meinem Wohnbezirk, da ist ja tatsächlich, da haben wir dann so, sind die Grünen die stärkste Fraktion, ja, in der Stadtratswahl. Aber das sagt dann so übergreifend über Thüringen jetzt nicht viel aus. Ich meine, es ist jetzt nicht, also wir sind jetzt weit entfernt irgendwie von diesen wirklich also katastrophalen 20er Jahren da, wo man da so massenhafte Verelendung hat und so demonstrierende Horden auf den Straßen und irgendwie so organisierte SA-Schlägertrupps, ja, also weitestgehend noch, ja, es gibt teilweise wirklich Bereiche, wo dann so irgendwie national befreite Zonen ausgerufen werden, also man lest mal ein bisschen was über Eisenach oder so, ja, das ist wirklich, also das ist schwierig, das ist wirklich schwierig dort auf der Straße lang zu gehen und irgendwie Fremde da links zu sein, sichtbar, ja, da irgendwie, da können sie sich richtig drauf einschießen und ja, also es ist schon spürbar und so, man merkt aber auch, dass sich jetzt so immer mehr Formationen dann eben dann so bilden oder Zivilgesellschaften, so wir sind dann so weltoffenes Thüringen, so eine Initiative, da sind wir auch selber dabei und so, und das ist so, wir gehen alle auf die Straße und irgendwie sind dann sichtbar, weil also man muss ja schon sagen, auch wenn jetzt so die, wenn jetzt so 30% oder so mittlerweile irgendwie hellblau wählen mit irgendwelchen komischen Auslieferungsfantasien oder so, machen 70% das nicht, ja. Und es ist auch tatsächlich so. Also der überwiegende Teil irgendwie, der möchte da einfach auch nur so wirklich schön irgendwie so sein Leben leben. Allerdings ist so die, die allgemeine Tendenz ist schon noch so ein bisschen rau dort. Und dann damals so, ich meine, das Bauhaus, wenn du jetzt speziell, das ist ja, die sind spätestens ab 23, oder sagen wir mal so, gegründet wurden sie ja 19 und dann sind sie ja dann ab 21 waren sie dann schon so unter starker Kritik. Ab 23 hat man ihnen ja so ihnen diese Ausstellung quasi so abgenötigt, weil sie es ja gerne gemacht haben. Damals ist auch das Haus am Horn entstanden. Und dann ab da ist dann, war damals eben so, Thüringen war das Bundesland eigentlich irgendwie, was damals als erstes dann tatsächlich eine nationalsozialistische Regierung hatte. Und irgendwie standen, die Bauhäusler waren dann, glaube ich, so 28 oder so, mussten sie schon weg, dann nach Dessau. Dann sind sie dann nochmal, ich glaube irgendwie so um 35 oder so, nochmal schnell nach Berlin und waren dann auch so komplett verschwunden. Und ich war natürlich auch eigentlich dort vor Ort in Weimar, waren sie fast schon die Lieblingsgegner, ja. So, also mit freiheitliche Gesellschaft, irgendwie so künstlerisch-konstruktivistische Blusen da so getragen, ja. Und so fast schon, irgendwie so ein bisschen so sektenhaft, da so ihre Universität. Mhm. Also, es war ja auch darauf angelegt, eben so ein bisschen so nadelstichartig dann so die Stadtgesellschaft, so die damals noch irgendwie sehr konservative, auch so aufzustöbern. Und ja, ne, da kamen die unter extrem natürlich Probleme und sind sehr schnell rausgeflogen. Ich hoffe mal irgendwie, dass sich das jetzt so nicht wiederholt. Ne?
Ich finde das total schön, wie du sofort klargestellt hast, ey, dann sind da auf jeden Fall 70%, die machen das nicht. Mhm. Und ich denke, auch die müssen wir, auf die müssen wir uns fokussieren. Mhm. Die anderen darf man nicht ausblenden. Ich habe eine klare Meinung gegen dieses, man spricht nicht mit Nazis, weil ich es total wichtig finde, einfach auch Ausstiegs- und Rückkehrperspektiven zu ermöglichen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass für viele Leute das auch schwierig ist, so aus ihrer Bubble irgendwie wieder rauszukommen.
Ja.
Und diese Rückkehr, die macht man ihnen diese Remigration in ein demokratisches Umfeld,
ja,
macht man ihnen quasi unmöglich, wenn man dann auch noch sagt, so von wegen, nee, aber du bist ja scheiße irgendwie.
Ja.
Und darum finde ich das schon auch wichtig, ja, da in einem Diskurs zu bleiben.
Das ist übrigens ein sehr interessanter Punkt, was auch so Kulturschaffende und so eine Kulturarbeit angeht und was auch gerade unsere Kulturarbeit, also ganz speziell von uns, von dem Festival angeht, weil was ist ein Weg, da so jetzt zurück oder gar nicht erst rein in solche extremen, extremistischen Meinungen? Ja, das ist so einfach mal draußen stehen auf der Straße, sich die Welt angucken und so irgendwie im Austausch eben mit dieser Vielfalt zu sein. Ja, und man sieht eigentlich irgendwie je weniger, also je dunkler es wird, ja, irgendwie umso radikaler werden die Leute auch. Ne? Und so gerade jetzt für ganz speziell für uns, wenn wir jetzt so dieses Festival machen, wir versuchen das eben auch so offen und kritisch, aber wirklich so auch für jedermann zu gestalten, ja, gesellschaftlich offen, ja, dass die Leute zu uns kommen können und dass man da wirklich auch so mit seiner, ich sag mal aus dem Weimarer West, aus dem Plattenbaugebiet, dann sich zu uns stellt, sich das anguckt, weil das ist entradikalisierend, ja. Dann schaut man sich das an, irgendwie ist es schön, das ist so auf Augenhöhe, das sind ja wirklich buchstäblich diese Festivals, wo man dann für 0 Euro stellt man sich hin und dann ist man dann so, steht man dann neben dem Herrn Professor und guckt sich eben so dieselbe Arbeit dann an, ja. Und das ist so auch genau so eine Kulturarbeit und so ein Angebot eben für alle, die wir diese Gesellschaft eben bilden, ja. Und ich glaube, da muss noch viel mehr rein investiert werden, ne, um sowas irgendwie so sichtbar zu machen und dann da eben, ne, Menschen zusammenzubringen, genau wie du sagst, irgendwie so aus einer Ausstiegsperspektive, ja, irgendwie, also Leute wieder reinholen in den Dialog oder in so ein gemeinsames Erleben, weil wo findet dieses gemeinsame Erleben statt? Sind die Leute in ihrer Facebook-Bubble so, ja, oder in einem Telegram-Geschwurbel oder stehen sie tatsächlich in ihrer Stadt? Ich weiß, ich hatte da mal ein sehr interessantes Erlebnis, irgendwie da, das waren wir zum 100 Jahre Demokratie, sind wir dann, haben wir auch eine kleine Produktion gemacht vor dem Nationaltheater in Weimar. Das war 2019, war auch so ein riesiger Staatsakt gewesen. Also alle Verfassungsorgane waren ja gleichzeitig eben in Weimar. Und wir haben dann darauf so ein 5 Minuten so irgendwie einfach nur schöne Bilder so von vor 100 Jahren, was da war, so rund um diese Weimarer Verfassung, ne, die sich da entstanden ist. Und dann haben wir das da gespielt, eine Woche lang. Woche der Demokratie, und da kamen die Leute an, ja, die haben dann immer so einen Film angeguckt und eigentlich war dann so unser Film, dann so eine Einladung, sich vor das Gebäude anzustellen und dann da reinzugehen, da drinnen waren dann so die ganzen Angebote, ja, da war wirklich eine Woche lang das DNT-Programm für jedermann gemacht, so mit so Diskussionen und so weiter, wo man dann so teilhaben konnte und die meisten Besucher sind tatsächlich gekommen, ich sag mal so das normale Volk, haben dann sich den Video angeschaut und freuten sich dann und haben sich dann darüber beschwert, dass man da drinnen sitzen sie jetzt wieder und geben unser Geld aus. Ach, ja. Und ich stand dann da vorne und gesagt, du kannst jetzt da die Tür aufmachen und reingehen. Ja.
Und das, dann hast du auch was von dem Geld.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber da merkt man so, wie da so wirklich Schranken aufgebaut werden und wie man eigentlich so. Und das ist wirklich, und man muss dann aber auch sagen, aber auch die Leute in diesen Theatern da drin oder so, die Kulturangeboten drin, die sind halt auch natürlich so ein bisschen in ihrer Bubble, ja. Also die Brücke, und das merken die auch selber mittlerweile, ja. Die Brücke ist, die ist, naja, was heißt nicht mehr da, aber sie irgendwie, die wird immer schwächer, also, ne. Und die muss man eigentlich, die gilt es wieder zu bauen. Insofern muss ich sagen, da sehe ich auch einen richtigen Auftrag an, wirklich so an uns, so diese richtig offenen Lichtfestivals, so, und irgendwie Mapping-Festivals, so. Das ist wieder so eine, quasi, die Bevölkerung wieder ranzuholen, ja, und dann eben auch nicht nur eben auf eine Bierbank zu setzen und mit Bier abzufüllen und Schlager singen zu lassen, sondern eben so auch ein bisschen so befruchten in Austausch zu bringen.
Redemokratisierung oder Aufrechterhalten der Demokratie durch Kunst und Kultur und
ja, aber natürlich. Klingt jetzt erstmal albern von oben runter, aber
nein,
das ist das.
Überhaupt,
ne?
Gar nicht, okay, überhaupt gar nicht. Ich will das gar nicht ad absurdum führen, sondern ich wollte das nochmal unterstreichen, weil das ist perfekt nachvollziehbar.
Klasse. Ja, sicher, ne? Cool.
Henrik, an dem Punkt machen wir für heute Schluss.
Ja.
Da hinten wird schon wieder der Fader hochgezogen. Das war total schön und ich habe ein ganz klares Bild vor Augen. Ich werde nicht nach Lille kommen, aber ich bitte um einen Reminder, wenn euer Festival in Weimar das nächste Mal stattfindet.
Genau.
Das wäre echt ein tolles Ziel.
Ja, also ein absolutes Datum steht noch nicht fest, aber irgendwie so rund um, schaut mal so Ende August, Mitte, Ende August auf den Kalender. Mhm. Details findet ihr unter www.genius-loki-weimar.org.
Kommt in die Shownotes gleich.
Genau. Und dann die Software, woran wir arbeiten, die findet ihr. Und auch ein paar Projekte, die wir rundherum gemacht haben, findet ihr unter www.mxwendler.net.
Klasse. Henrik.
Cool.
Vielen Dank.
Rüdiger, vielen Dank.
Noch einen erfolgreichen Resttag hier.
Alles klar. Ich danke fürs, ne? Ciao.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.